Mein Punkt ist eben, dass da ich zum Beispiel auch mitgedacht werden muss. Was ich damit sagen will, ist, dass die Stiftung sich hauptsächlich auf weiße Frauen konzentriert hat. Aber es ging noch nicht darum, was ist mit den BPOC-Frauen, was ist mit den Transfrauen. Die sind eigentlich hinten runtergefallen, weil die ganzen Statistiken, dafür gab es keine Werte. Also wenn man sich dann den Redeanteil zum Beispiel anschaut von Frauen im Film, ja, dann ist das sehr erschreckend. Aber man weiß halt, dass diese Frauen, die da geredet haben, waren alle weiß. Wenn ich dann in diesen Sitzungen saß, dachte ich so, wo bin ich in diesen Statistiken? Und ich komme nicht drin vor und da muss ich was ändern.
Willkommen bei unserem Podcast 50/50 bei OMR. Wir sind Kira
und Isa
und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50/50 näher zu kommen. Warum sind Rollen im Film so wenig divers besetzt? Aktuell spiegelt sich die vielfältige Gesellschaft kaum in der deutschen TV- und Filmbranche wider. Auch heute noch heißt es oft, dass es beispielsweise keine oder kaum schwarze SchauspielerInnen gäbe. Diese Ausrede wird häufig dann benutzt, wenn es zu Vorwürfen über rein weiß besetzte Casts, übrigens nicht nur im Film und Fernsehen, sondern gern auch an Theatern kommt. Unsere heutige Gästin fordert mehr Teilhabe und Repräsentation schwarzer Filmschaffender. Benita Bailey ist Schauspielerin und Filmemacherin und spielt die Titelrolle der MDR-Serie »Die Pflegionärin«. Benita setzt sich außerdem besonders für Bildung, Social Justice und Menschenrechte ein. Sie hat sowohl für die Vereinten Nationen in New York City als auch für die GEZ in Peking gearbeitet. Außerdem ist sie die Organisatorin und Botschafterin der schwarzen filmschaffenden Community. Sie hat zudem ihr eigenes Interviewformat, Yellit, auf YouTube, in der sie schwarze KünstlerInnen vorstellt. Benita erzählt uns, was sich in der Branche verändern muss und welche Forderungen sie an meist weiße EntscheidungsträgerInnen stellt. Benita war live bei uns zu Gast. Unser Gespräch und ihre Arbeit hat uns sehr bereichert. Die Pflegionärin können wir als Serie übrigens auch sehr empfehlen. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei der Podcast-Folge. 50/50 bei OMR.
Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Ja, hi Benita, willkommen im 50/50-Podcast.
Dankeschön. Ich bin froh, euch kennenzulernen und heute hier zu sein und bin sehr gespannt auf unsere Gespräche.
Ja, wir auch total. Wir freuen uns total, dass du da bist. Und am Anfang fragen wir immer, wann war denn bei dir der erste Moment oder das erste Mal, wo du aktiv über Gleichberechtigung und vielleicht auch in unserem Fall Gendergleichberechtigung nachgedacht hast?
Es gibt kein fixes Datum, auf das ich jetzt denken könnte, aber ich glaube, es war sehr früh. Also das muss schon im Kindergarten gewesen sein oder in der Grundschule. Meine Mutter hat uns, also meiner Schwester und mir, eigentlich schon immer gesagt, so, ihr sollt euch niemals abhängig machen von einem Mann. So, das war wie so ein Mantra. Bestimmt noch nicht im Kindergarten. Aber sehr früh hat sie das eigentlich immer wieder gesagt, dass das ganz wichtig ist. Ich denke, das ist so früh gewesen, weil ich schon immer, vielleicht auch, weil ich eben so aussehe, wie ich aussehe, weil ich überall immer die einzige Schwarze war. Also meine Schwester ist sehr light-skinned und manchmal auch so passing, wie das halt ist. Ne? Zwei Mixed-Kinder sehen komplett anders aus und bei ihr war das natürlich ganz anders. Aber bei mir war das so, ich war so das erste schwarze Baby im Krankenhaus und jede Institution, die ich durchlaufen habe, also früher gab es ja noch Kinderkrippe und Kindergarten und dann auch Schule, war ich immer die Einzige, die so eine dunkle Hautfarbe hatte. Und dementsprechend musste ich einfach für mich einstehen. Mhm. Mein Vater hat diese Rolle sehr früh übernommen. Und ich habe jetzt so mal reflektiert über die Jahre, dass es ganz viel ausgemacht hat, dass man jemanden hatte, der für einen einsteht und so ganz klar für Gerechtigkeit sorgt, auf seine eigene Art und Weise. Und da wusste ich auch, ich wusste mal ganz schnell, auch in der Klasse, wenn jemand gebullied wird, also nicht nur auf Frau, Mann so bezogen, sondern einfach grundsätzlich, was fair war oder nicht. Und manchmal war das vielleicht sogar so ein übertriebener Gerechtigkeitssinn, dass ich einfach meinen Mund nicht halten konnte, wenn irgendwas nicht just war. Aber ich glaube, das hat auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun und auch mit einer schwarzen Mutter und zu sehen, wie sie zum Beispiel als erwachsene Frau, was sie erleiden musste, auch wenn sie es so gut wie möglich versucht hat zu verheimlichen, kriegt man das ja als Kind mit. Und deswegen hat es bei mir sehr, sehr früh begonnen.
Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen in einer kleinen Provinzstadt, Rudolstadt heißt sie, kennen die meisten Deutschen nicht, in Thüringen. Das ist, Reinhard Grebe hat ja gesungen, das Land ohne Prominente, außer ein paar Ausnahmen. Und so ist es auch ein bisschen, also ich verändere das jetzt natürlich, aber bislang, das ist so ein Land, wo wir schöne Natur haben. Es gibt total tolle Berge und viel Wald. Und ich hatte auf eine Art und Weise auch eine schöne Kindheit. Aber es gibt natürlich ganz viel rechtes Gedankengut leider schon sehr, sehr, sehr lange. Also das ist kein neues Phänomen, wie es manchmal so dargestellt wird. Und dementsprechend hatte ich ganz viel zu tun mit Gleichberechtigung und für Justice einstehen, Social Justice, soziale Gerechtigkeit, genau. Und eigentlich sollte ich nur sagen, wo ich herkomme. Jetzt habe ich das aber gleich wieder in den Bogen geschlossen.
Ja, ist doch super. Ja. Lass uns doch mal ein bisschen zurückgehen. Du bist Botschafterin der schwarzen filmschaffenden Community. Und noch immer ist die Filmbranche ja sehr, sehr stark weiß geprägt. Ich habe, glaube ich, in der Vorbereitung war das gelesen, dass im Tatort aktuell nur 7 von 47 ErmittlerInnen einen sichtbaren Migrationshintergrund haben. Kannst du dir erklären, woran das liegt, dass es diesen Missstand gibt?
Ich beantworte die Frage gleich. Ich muss nur ein bisschen ausholen. Also erstens, man kann schon sagen, ich bin Botschafterin. Ich bin aber auch eine der MitorganisatorInnen. Das heißt, dass wir eben ganz viele Interviews geben, dass wir nach außen hin ja BotschafterInnen sind, aber dass wir auch Events für die Community und für die Gruppe organisieren, Jobs teilen und so weiter. Und dann zu dem Thema. Genau, also der Missstand beim Tatort, da müssen wir auch nochmal auf eine Zahl zurückgehen. Also in Deutschland, das ist wahrscheinlich jetzt überholt, die Zahl ist vielleicht von vor 3 Jahren oder so, sagt man, dass irgendwie jeder vierte Mensch Migrationshintergrund hat. So, und das sind ja nicht alle sichtbare Migrationshintergrund, aber bei vielen ist es natürlich auch sichtbarer Migrationshintergrund. Und die Zahl, die du gerade genannt hast, bedeutet eigentlich, dass wir noch sehr, sehr weit zurückliegen unter dem, was man sehen müsste eigentlich im deutschen Fernsehen. Und ich erkläre mir das damit, dass es zum einen gesetzlich nicht verankert ist, dass eben Diversität eine Rolle spielen muss in der Besetzung, vor und hinter der Kamera aber auch. Und gleichzeitig erkläre ich mir das dadurch, dass viele Entscheidungspositionen nicht divers besetzt sind. Und dementsprechend ist das wie so ein Trickle-Down-Effekt. Ne? Also wenn eben die Entscheidungspositionen alle weiß besetzt sind oder alle männlich besetzt sind, dann ist das meistens so auch, dass man die Besetzung oder alle anderen Mitarbeiter, die angestellt werden, genau einem ähnlichen Muster nachgehen.
Das sind dann ProduzentInnen oder?
Entscheidungspositionen, da gibt es ganz viele unterschiedliche. Also einmal, man spricht über die Filmförderung. Das sind beim Sender zum Beispiel RedakteurInnen, die ganz viel entscheiden, wer gecastet wird, wie die Inhalte auch aussehen, Programmdirektoren, ProgrammchefInnen, das sind IntendantInnen von, das ist auch eine ganz, ganz verschwindend geringe Zahl, das sind ProduzentInnen, das sind RegisseurInnen, das sind CasterInnen, also da gibt es eine ganz lange Liste von Menschen, die an Entscheidungshebeln sitzen.
Mhm. Und meinst du, bei den Personen liegt quasi die größte Verantwortung?
Auf jeden Fall eine höhere Verantwortung als jetzt bei einer Kameraperson oder als einer Schauspielerin, weil wir ja auf eine Art und Weise Dienstleister sind. Das sind die zum Teil auch, aber sie haben eine höhere Entscheidungsgewalt und wir sind eher so die Exekutive. Also CasterInnen würden jetzt vielleicht auch sagen, wir sind auch die Exekutive, aber sie haben schon die Möglichkeit, breiter Vorschläge zu machen. Das kann natürlich sein, dass die dann nicht angenommen werden. Dann würden die wiederum sagen, das liegt an den Produzenten oder so und so weiter. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, das Wurzelproblem, auf das wir vielleicht auch noch sowieso kommen, dass ganz viel Verantwortung immer abgegeben wird. Also dass wenig Menschen selbst als Schauspielerin, wie ich zum Beispiel, nicht warten, sondern selbst sehen, okay, wo kann ich denn den Unterschied machen? Wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich eine Forderung stellen? Wo kann ich den Finger in die Wunde legen? und nicht zu sagen, naja, ich bin ja nur Schauspielerin, ich kann ja nichts tun. Also wir können alle sehr viel tun.
Das heißt, du sprichst die Missstände auch offen an, wenn du zum Beispiel einen Job hast, wo du siehst, das ist nicht paritätisch oder divers besetzt.
Mhm. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich in den letzten Jahren, deswegen machen das ja auch viele nicht, das ist gefährlich. Also da verliert man Jobs, das ist mir auch schon passiert. Damit macht man sich nicht unbedingt beliebt, aber das ist, führt wieder zurück auf dieses frühe Justice-Gefühl. Ne? So, das soziale Gerechtigkeit, das ist in mir und ich kann nicht anders als den Mund aufmachen. Und das ist vielleicht etwas, was nicht jeder so inne hat. Mhm. Also für mich ist das klar, dass ich das mache, auch wenn das bedeutet, das kostet mich jetzt XY.
Ja, es kostet auch einfach viel Kraft. Ne? Das merken wir auch mit 50-50, dass man viel diskutiert einfach und sich auch seine Argumente zurechtlegen muss und wissen muss, was man da sagt und wie man auf auch, es gibt ja Leute, die einfach so eine krasse Meinung haben, ohne sich vorher mit dem Thema beschäftigt zu haben, wie man denen entgegensteht und da auch nicht irgendwie dran zerbricht. Du hast es gerade schon gesagt, du hast dich schon immer viel für Social Justice und Menschenrechte eingesetzt. Du warst ja auch, bevor du Filme gemacht hast, bei den Vereinten Nationen in New York City und hast für die GIZ in Peking gearbeitet. Inwiefern hat die Arbeit denn deine aktuelle Arbeit geprägt?
Ich würde sagen, insofern, dass ich immer noch der gleiche Mensch bin. Das heißt, diese Themen interessieren mich auch noch. Also ich habe ja nicht den Beruf gewechselt, weil die Themen weniger Präsenz haben oder ich nicht mehr für die glühe, sondern wenn ich natürlich eine Rolle bekommen würde als UN-Sonderbotschafterin oder Beauftragte, dann würde ich mich unglaublich freuen, weil ich da ganz viel mit reingeben kann. Sondern ich glaube, dass es mich jeden Tag prägt, das, was ich erlebt habe, wenn ich in Krisengebieten war oder wenn ich zu denen recherchiert habe oder jede einzelne Arbeitserfahrung, die in diesem politischen Spektrum, im Menschenrechtsspektrum war, prägt, wie ich Rollen zum Beispiel angehe, die damit in Berührung kommen. Mhm. Weil im Menschenrechtsbereich, da redest du mit Folteropfern, du redest mit Menschen, die wirklich enorme Menschenrechtsverstöße erlebt haben. Und wenn ich eine Rolle spiele, die zum Beispiel sehr mit Dingen, die sie vielleicht in ihrer Vergangenheit erlebt hat, umgehen muss, dann kann ich ja solche Erfahrungen mit reinnehmen. Manchmal auch unterbewusst. Also ich denke da nicht immer an jedes Beispiel, was ich erlebe, aber das sind ja alles Dinge, die einen prägen und die dann auch Raum geben, im Spiel das anders zu füllen, als jemand, der das vielleicht nicht erlebt hat. Und was mir vorhin noch einfiel, also als wir über die Entscheider gesprochen haben, ich habe auch noch vergessen, dass es ganz wichtig ist, die PolitikerInnen damit einzubeziehen. Das sind natürlich auch ganz wichtige Entscheider, die auch beim Film eine große Rolle spielen, weil die dafür verantwortlich sind, zum Beispiel, welche Filme gefördert werden oder nicht. Es gibt die Förderinstitutionen, aber die sind ja auch auf eine gewisse Art und Weise ausführendes Organ und das wird im Gesetz verankert. Da wird auch das Budget beschlossen und so weiter. Also die gehören natürlich auch mit dazu.
Ich habe gerade gelesen, dass in Österreich sogenanntes Gender-Budgeting für die Filmförderung festgelegt wurde. Das heißt, dass Filme, die von Männern und Frauen produziert wurden, bekommen Förderungen zu gleichen Teilen. Warum ist das in Deutschland noch nicht so? Weißt du das?
Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, auf jeden Fall. Die Bewegung pro Quote ist sehr, 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 also pro Quote Film jetzt, in unserem Bereich, aber pro Quote gibt es ja in allen Bereichen. Ich finde, die sind sehr aktiv und haben durch verschiedene auch Statistiken und Rechercheaufgaben, zum Beispiel durch die Mona Lisa Stiftung, die kennt ihr bestimmt auch. Nee, Malisa Stiftung, ne? Malisa Stiftung heißt die, glaube ich. Ich denke immer an Mona Lisa. Ich denke immer an Mona Lisa.
Genau, was du meinst.
Immer wenn ich das sage, denke ich an Mona Lisa und dann denke ich, irgendwas stimmt nicht. Aber Mona Lisa ist toll. Ich habe das auch mal. Aber das ist jedenfalls die Stiftung, die Maria Furtwängler, die Schauspielerin, ja auch mit ins Leben gerufen hat. Und die machen ja ganz, ganz viele Statistiken und Rechercheprojekte dazu. Und dadurch, man braucht halt in Deutschland Zahlen, um was zu verändern. Und dadurch ist richtig viel passiert. Auch ganz oft arbeite ich jetzt auch mit RegisseurInnen. Ich habe das Gefühl, dass auch so eine große Suche und so ein Durst nach AutorInnen, RegisseurInnen da ist und dass sich da sehr, sehr viel wandelt. Mein Punkt ist eben, dass da ich zum Beispiel auch mitgedacht werden muss. Was ich damit sagen will, ist, dass die Stiftung sich hauptsächlich auf weiße Frauen konzentriert hat.
Mhm.
Aber es ging noch nicht darum, was ist mit den BPOC-Frauen, was ist mit den Transfrauen. Die sind eigentlich hinten runtergefallen, weil die ganzen Statistiken, dafür gab es keine Werte. Also wenn man sich dann den Redeanteil zum Beispiel anschaut von Frauen im Film, ja, dann ist das sehr erschreckend. Aber man weiß halt, dass diese Frauen, die da geredet haben, waren alle weiß. Ja? Und das ist halt, wenn ich dann in diesen Sitzungen saß, dachte ich so, wo bin ich in diesen Statistiken? Und ich komme nicht drin vor und da muss ich was ändern.
Gibt es da irgendwie nochmal Unterschiede zwischen Film und Theater?
Es gibt Unterschiede, aber es ist leider sehr, sehr ähnlich, was die Missstände betrifft. In Deutschland ist gerade vor 2 Spielzeiten die erste schwarze, deutsche und auch jüngste Intendantin einberufen worden. Julia Wissert, Schauspiel Dortmund. Und ansonsten gibt es Shermin Langhoff, Maxim Gorki Theater in Berlin, aber es gibt nicht viele BPOC-Intendantinnen. Ja? Mhm. Ich glaube, es sind die 2 einzigen, vielleicht liege ich da aber falsch. Aber ich habe das Gefühl, es werden mehr Frauen jetzt berufen in die Intendanz. Aber es geht ja auch noch weiter. Also wer führt an einem Haus Regie? Das sind meistens Männer. Und die Regiepositionen sind eben sehr gut bezahlt und die werden auch immer noch unterschiedlich bezahlt. Ja, also Frauen werden anders da berücksichtigt. Und die Ensembles, die werden jetzt, ich glaube, das wird jetzt langsam ein bisschen angepasst. Aber da war es auch immer so, dass viel mehr Männer fest in einem Ensemble waren als Frauen, weil es angeblich Stücke gibt, wo man eben meistens Männer braucht oder mehr Männer braucht als Frauen. Aber ich glaube, da passiert jetzt eine Veränderung durch Covid und Schließungen und so weiter. Muss das Theater sich gerade mehr neu erfinden und neu aufstellen?
Ja, Wahnsinn. Für SchauspielerInnen mit Migrationshintergrund bleiben ja vielmals oder oftmals Klischeerollen, also sowas wie GemüsehändlerInnen oder Putzkräfte, die vielleicht auch nur zum Teil gebrochenes Deutsch sprechen. Du hast mal gesagt, dass sich dieses Material, was man dann ansammelt, auch in den Bewerbungsvideos natürlich auf den Agenturseiten wiederfindet und man dadurch so einen Kreislauf entsteht, den man fast nicht durchbrechen kann. Wenn du jetzt für eine Klischeerolle angesprochen wirst, wie reagierst du da?
Ich lehne sie ab. Also es gibt diese Klischeerollen, das ist immer so ein Ding. Also wenn ich eine Gemüsehändlerin spiele, dann heißt es nicht, also ich lehne nicht alle Gemüsehändlerinnen ab und die müssen auch nicht alle Hauptrollen sein, sondern der Punkt ist, was ist meine Entwicklung als Figur in dem Projekt, also in der Serie oder in dem Film? Und wenn ich merke, da ist keine Entwicklung da und ich soll da vielleicht mit Kopftuch einfach irgendwas mimen, weil ich kein Deutsch spreche, dann lehne ich die Rolle ab, weil was sagt das dem Zuschauer? Aber es könnte ja auch eine ganz interessante Rolle sein, ja? Die könnte ja eine interessante Geschichte haben oder eine tolle Beziehung zu jemandem anderen in dem Cast oder so weiter. Also wenn ich sehe, da ist Fantasie da und da überlegt sich jemand was, dann würde ich natürlich auch eine Gemüsehändlerin spielen. Es geht für mich nicht darum, als Schauspielerin nur noch Upper Class zu spielen. Mhm. Ja, das ist ja Quatsch. Also dafür habe ich zumindest den Beruf nicht gemacht, sondern mir geht es darum, wirklich eine Diversität in den Rollen zu sehen. Oder zum Beispiel eine Diversität im Schwarzsein. Ja, warum gibt es denn überall, wenn es mal eine schwarze Figur gibt, nur eine? Ja, oder wenn es mehrere gibt, dann sind die halt Geschwister oder Brüder oder Cousins oder Cousinen oder die arbeiten alle in der Küche. Ne? Man traut sich noch nicht, einen schwarzen Anwalt zu haben und dann ist die Richterin auch schwarz.
Ja.
Es gibt so gerade so eine Häkchenmentalität, würde ich das jetzt einfach mal bezeichnen, wo man sagt, okay, wir haben hier eine schwarze, die ist auch noch XY, keine Ahnung. Da können wir gleich 2 Sachen mit abhaken.
Mhm.
Und nicht das Denken zu sagen, ey, es könnte doch sein, dass die Hautärztin schwarz ist und unsere Hauptfigur ist auch schwarz. Oder dass, ne, also dass es eben mehrere Schwarze gibt oder Asiaten und so weiter. Und das ist, glaube ich, das, was so verstanden werden muss, dass es nicht darum geht, so jetzt so brav die Hausaufgaben zu machen und eine Person da reinzusetzen, sondern dass es wirklich ja im Alltag auch so ist, dass man überall in allen Positionen diese Menschen ja auch antrifft.
Siehst du da einen Unterschied zwischen, wir haben eben darüber gesprochen, du lebst auch in Toronto, zwischen den kanadischen Filmen und vielleicht auch den deutschen?
Absolut. Und das ist auch genau der Fall. Ja, meine Hautärztin, ich habe es gerade gesagt, ist schwarz. Aber gibt es auch in Berlin, ja, schwarze Hautärzte, nur dass man sagt, oder überhaupt Ärzte. Aber es ist tatsächlich so, dass in den Entscheiderpositionen viel mehr schwarze oder diverse Menschen sind. Und das macht einen Unterschied. Und dort gibt es natürlich auch noch viel zu tun im Film. Also das ist jetzt nicht so, dass das so die heile Welt ist und hier ist alles schlimm. Auf keinen Fall. Es gibt überall Pro und Cons. Aber es ist schon so, dass ich habe das richtig gemerkt. Also ich bin nach Kanada gegangen und hatte dort meine erste Agentur und auf einmal kamen Rollen unterschiedlichster Couleur sozusagen, die ich hier nicht hatte. Hier war das sehr einseitig, wie ich gecastet wurde. Ganz selten durfte ich überhaupt Deutsch sprechen. Und dort hatte ich einfach eine Vielfalt an Rollen, die ich auch ausprobieren konnte. Und das ist der Sinn des Berufs.
Und glaubst du, das liegt daran, dass in Kanada oder den USA insgesamt der Anteil an BPOC höher ist als in Deutschland?
Ich finde es super, dass du das fragst, weil das das Hauptargument ist.
Ja.
Also bei Kanada, in Kanada, aber auch in den USA wird immer so argumentiert, ja, das kannst du ja nicht mit Deutschland vergleichen. So. Ich sage aber, das kann man sehr wohl mit Deutschland vergleichen. Man muss da bloß richtig weit ausholen. Also in Deutschland wird es immer so verkauft, als ob es Schwarzens Leben erst seit vorgestern gab, also erst seit der Generation meiner Mutter.
Mhm.
Und das habe ich auch lange Zeit selbst geglaubt. Warum? Weil ich zum Beispiel, wie viele Deutsche natürlich, in einer kleinen Stadt aufgewachsen bin und die Einzige war oder wir die Einzigen waren. Da gab es vielleicht noch eine kubanische Familie, noch eine vietnamesische Familie, aber das war's. Also habe ich gedacht, naja gut, wir sind noch nicht so lange hier, uns gibt es nicht so viel und so weiter und habe das alles geglaubt. Momentan arbeite ich an einem eigenen Film und recherchiere zu schwarzem Leben in Deutschland. Und schwarzes Leben in Deutschland gibt es seit über 400 Jahren. Das heißt, was passiert ist, und das ist eben das, wo es eine riesen Wissenslücke gibt, ist, dass Deutschland ganz bewusst, anders als Kanada, anders als Großbritannien, Frankreich und die USA, alle schwarzen Menschen keinen Status gegeben hat, hier in Deutschland zu bleiben. Also es gab keine Möglichkeit für schwarze Menschen, die hier waren, und zwar Sklavenhandel gab es in Deutschland. Also all diese Dinge, die wir ja nie, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich nie in meinem Geschichtsunterricht gelernt habe. Es gab während des Ersten Weltkrieges und schon davor einfach Menschen, die aus den deutschen Kolonien, die es auch gab, hierher gebracht wurden. Es gab deutsche Schutzgebiete und die sollten hier gelernt werden und dann wieder zurück und dann für Deutschland werben. So, das heißt, es gab den Fluss von schwarzen Menschen, die nach Deutschland kamen, die haben hier gelebt, die haben hier gearbeitet, die haben hier Familien gegründet. Das war aber verboten. Und wir, ich sage jetzt mal, oder die Deutschen haben dafür gesorgt, dass sie keinen Aufenthaltsstatus haben, dass sie auf keinen Fall jemals einen deutschen Pass bekommen, dass sie hier nur mit dem Pass entweder überhaupt keinen Pass hatten, Staatenlose waren oder eben wieder zurück mussten, wenn sie das erfüllt haben. Ja? Also wenn sie hier ihre Arbeit geleistet haben und wenn sie hier jemanden geschwängert hatten, dann war es sowieso vorbei. Ja? Also dann mussten sie sowieso zurück. Und das muss man sich, glaube ich, also diese Verbindung ist unheimlich wichtig, um zu verstehen, warum wir heute an dem Punkt sind, dass sich das alles so vereinzelt anfühlt. Weil die anderen haben quasi sehr viel kolonisiert, aber haben auch gesagt, okay, du bekommst den Pass. Und deswegen haben wir so vieles diverses Leben in unseren Nachbarstaaten und auch in den USA und in Kanada, weil die eben ein Aufenthaltsrecht haben. Und das ist, finde ich, ja absoluter Wahnsinn, jetzt zu sagen, ja, aber es gibt ja nicht so viele, als ob die alle nicht herkommen wollten. Nein, wir haben, und das ist bis heute so, ne? Da gibt es eine Kontinuität, weil wir sehen ja, was jetzt gerade passiert mit der Ukraine. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber dass die BPOCs, die hierher kommen, eben nicht so wie die ukrainischen Menschen erstmal ein dreijähriges Aufenthalt bekommen, sondern dass die abgeschoben werden sollen, ja, also wieder in ihre Herkunftsländer. Und das ist ja, ich finde das absolut verrückt, ja, dass StudentInnen, die in diesem Land studieren, weil sie es sich eben dort leisten können zu studieren, jetzt wieder zurückgehen sollen. Ja, was sollen die denn ihren Eltern sagen? Man weiß auch nicht, was da die Situationen sind, ob es Konflikte dort gibt. ob die ihr ganzes Erspartes genommen haben, um dort eben Ingenieurwesen, Medizin zu studieren. Hm. Und jetzt sollen sie wieder zurückgehen, ohne dass sie die Ausbildung fertig vollendet haben. Und das ist, da denke ich mir so, da hat sich über diese ganzen Hunderte von Jahren nichts verändert. Und dann dieser, also genau, das ist nämlich ein richtig oft verwendetes Argument, ist sehr kurz gedacht und es überdeckt total die Schuld, in der wir als Deutsche stehen.
Ja.
Und wenn es zum Beispiel zu dem Zweiten Weltkrieg kommt und dem Thema Juden, und da haben wir ja ein großes Schuldeingeständnis, so sage ich jetzt mal grundsätzlich, und da wird Aufarbeitung getan. Und das ist hervorragend, das muss auch so sein. Aber wenn es zu der ganzen Kolonialvergangenheit geht, da gibt es gar keinen, also ich habe das Gefühl, streckenweit überhaupt kein Wissen darüber und auch kein Gefühl von Aufarbeitung oder die Notwendigkeit wird nicht gesehen. Und dann kommen solche Argumente, die dann jetzt nicht von dir, das war ja als Frage formuliert, aber so grundsätzlich in dem Kontext, die dann sehr kurz gedacht haben und die gar kein Geschichtswissen haben.
Total. Also mir ist es auch neu, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Kira, aber wusste ich vorher nicht, dass das so kategorisch ausgeschlossen wurde, dass man einen Pass bekommt in Deutschland.
Ich durfte ja eigentlich auch nicht sitzen und das ist auch noch gar nicht so lange her. Also das war auch verboten und ja, wie das war, also zum Glück kannten meine Eltern irgendjemanden auf der Botschaft und es war ein riesen Struggle, aber irgendwie durfte meine Mutter letztendlich da bleiben. Sonst wäre ich eigentlich auch nicht hier aufgewachsen, sondern meine Mutter hätte eigentlich zurückgehen sollen.
Ja.
Und das ist eben ja noch jüngste Geschichte, sage ich jetzt mal.
Ja, total erschreckend und auch einfach ja furchtbar, dass es so mit zweierlei Maß gemessen wird.
Mhm.
Ja. Du machst ja auch sehr viel oder förderst den Austausch zwischen schwarzen Filmschaffenden in Form von einer Facebook-Gruppe und machst ja auch sehr viel rund um die Berlinale und solche Events. Was gibt dir dieser Austausch und was sind da vielleicht auch so deine größten Learnings?
Ich glaube, das erste Mal, als ich so einen runden Tisch veranstaltet habe auf der Berlinale vor 6 Jahren, da waren wir zum ersten Mal alle in einem Raum, also noch nicht mal alle, das ist ja nicht möglich, aber alle schwarzen SchauspielerInnen und FilmemacherInnen, die zur Berlinale da waren, habe ich einfach in einem Restaurant, ne, also ich habe einfach so ein Event gemacht und habe die einfach mal alle eingeladen und wir haben uns alle gesehen und das war so empowernd, weil genau das, was ich anfangs beschrieben habe, dass wir immer das Gefühl haben, wir sind die Einzigen und man kennt vielleicht eine Schauspielerin oder einen Regisseur, macht ja was mit einem. So denkt man, man ist so ein Einzelkämpfer und dann auf einmal ist das so ein Moment, wo man denkt, ach, ich bin nicht allein. Es gibt andere Menschen, die ähnliche Erfahrungen machen, die ich auch mal um Rat fragen kann in diesem bestimmten Kontext. Also das gibt ganz viel Kraft. Ne? Wo andere Dinge viel Kraft ziehen, gibt es ganz viel Kraft. Das ist ein Grund. Außerdem finde ich es wunderschön, Menschen zu vernetzen grundsätzlich. Das ist so ein Ding, das ich liebe. Also wenn Freunde und Freunde sich kennenlernen und sich dann super verstehen, da bin ich so voll im siebten Himmel. Ich bin da gar nicht jealous. Also manchmal ein bisschen, aber grundsätzlich nicht, sondern ich freue mich total für die so. Also das ist auch nochmal, glaube ich, ein großer Punkt. Und ich habe ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, meine eigenen, ich weiß gar nicht, ob man das auch Podcast nennt, wenn das mit Video ist, vielleicht. Webshow.
Yellit.
Yellit. Yay! Hast du da mal reingeschaut?
Ja.
Ja. Also da haben wir 16 Episoden bis jetzt produziert und da geht es mir zum Beispiel auch darum, dass schwarze Menschen, die richtig coole, inspirierende KünstlerInnen sind, einfach gesehen werden. Weil ich denke mir so, oder machen wir doch mal das Experiment. Wie viele schwarze Filmschaffende kennt ihr? Give me names.
Wow, das ist ein tough job.
In Deutschland?
In Deutschland, Deutsche.
Ja, das wird schwer.
Ich bin sowieso schlecht mit SchauspielerInnen-Namen, aber ich glaube, tatsächlich so ad hoc fällt mir keine Person ein.
In Deutschland nicht, nee.
Siehst du, also das ist jetzt Pistole auf die Brust, tut mir leid, aber das ist nicht überraschend. Also wenn ich jetzt eine Umfrage auf der Straße machen würde, wäre das genauso. Also ich würde vielleicht würde hier und da mal jemand ein oder zwei Namen kennen, aber das ist, ich finde das erschreckend so. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass es uns quasi medial noch nicht gibt. Mhm. Ja, wir passieren nicht und es gibt richtig furchtbare Sätze, so wie, ja, es gibt halt keine guten schwarzen Schauspieler in Deutschland, wo ich so denke, ist das euer Ernst?
Ja, ist das also selber ist das, am Ende, wie es gibt also, keine guten Frauen für Position.
Ja, genau, also ihr kennt das ja.
Totaler Quatsch.
Gut. Und dieses, das herrscht eben noch und ich denke, das müssen wir ändern. Und deswegen habe ich einfach selber angepackt, ja, auch wenn das irgendwie so ein kleines Format ist, selbstfinanziert und so. Aber so, das ist erstmal so ein Anfang, ne? Und vielleicht, keine Ahnung, führt das noch sonst wohin.
Das heißt, das kam so aus dem Impuls, dass du Leute mitnehmen wolltest und auch zeigen wolltest, hier, ihr seid nicht alleine. Es gibt viele von uns und
ja, genau, das kam aus diesem Impuls, aber die Idee dazu kam wirklich auch 2020, weil viel lahmgelegt war, also Theaterspielen war nicht mehr möglich, da sind halt viele Verträge dann geplatzt, für mich hat auf einmal eben mehr Zeit, was Eigenes zu machen, also mir geht es überhaupt nicht gut, wenn ich nichts mehr mache, also ich habe viel gemacht mit meinen Kindern, bin ja auch Mutter, aber ich brauche irgendwie so ein kreatives Outlet, also so Stay-at-home-Mom is not my cup of tea. und deswegen habe ich dann diesen Podcast oder diese Webshow ins Leben gerufen und dann kam ja noch die ganze George Floyd-Situation 2020 und da hat mich richtig geärgert, dass ihr erinnert euch bestimmt an diese schwarze Kachel und ich dachte so, ich möchte nicht, also Solidarität auf jeden Fall, aber ich möchte irgendwie, dass wir jetzt gerade noch lauter werden, dass wir irgendwie uns gegenseitig empowern und nicht in diesen Sumpf von Triggering und all dem versinken, sondern dass wir irgendwie unsere Kräfte bündeln und sagen, ey, guck mal, da ist die coole Person und so weiter. Und ja, dadurch, dass ich durch dieses Netzwerk ein paar kennengelernt habe, habe ich gedacht, ich fange das jetzt einfach mal an. Und daher kam das auch, dass ich sagen wollte, vielleicht findet sich ja eine Zuhörerschaft oder Zuschauerschaft. Das war auch ganz bewusst, keinen Podcast zu machen, weil ich wollte, dass die Menschen die sehen, weil ich ja das, die Hautfarbe nicht unbedingt thematisiere, sondern es geht wirklich um die Kunst, außer die schreiben in ihrem Film oder in ihrem Drehbuch oder wie auch immer über Rassismus und machen das selbst zum Thema, dann ist es was anderes. Aber grundsätzlich geht es einfach so, welche Projekte macht ihr gerade und vielleicht Themen, die sie gerade sehr stark betreffen oder ja, die sie gerade ausmachen.
Ja, cool. Siehst du denn schon eine Veränderung in der Branche? Also ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht sogar seit dem Zeitpunkt ist, seitdem ihr euch irgendwie vernetzt und auch irgendwie visuell auftretet, aber siehst du, dass sich was tut?
Ich hab grundsätzlich schon das Gefühl, dass sich was tut. Ich sehe mehr und mehr KollegInnen im Fernsehen. Ich sehe, dass mehr Filme gefördert werden, die eben POCs oder BPOCs in Nicht-Klischee-Rollen haben. Ich sehe, dass eben es auch mal auf der Berlinale den ein oder anderen Kollegen gibt und oder KollegInnen. Und das ist schon, das tut gut. Und auch in den Jurys, das ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Da verändert sich was. Aber ich glaube, es muss eine Gesetzesänderung geben. Also momentan geht es um das Filmförderungsgesetz, das überarbeitet wird. Das passiert immer nur in so einem längeren Tonus, ich weiß gar nicht, alle 4 oder alle 8 Jahre sogar nur. Und aktuell ist das dran. Und Diversität ist eben aktuell nur eine Fußnote. Was ich damit meine, ist, es geht halt um Diversität und meistens wird Mann und Frau gemeint und die Quote, aber sehr wenig alles, was darüber hinaus ist. Ne? Also was auch, weil es gibt auch Frauen mit Behinderungen, es gibt auch, wie gesagt, BPOC-Frauen, Transfrauen und all diese Menschen, oder geflüchtete Frauen, Frauen von Sinti und Roma. Also ich muss die alle manchmal auch benennen, damit das nicht immer nur so bei den bekannten Menschen mit anderen Erfahrungen und anderen Lebensumständen sind. Das muss sich verändern und zwar muss sich das gesetzlich verankern. Und wir haben da jetzt mit meiner Kollegin gemeinsam, Sherry Hagen, da jetzt auch Gespräche mit verschiedenen PolitikerInnen geführt, weil das ganz wichtig ist, dass es eine Gesetzesgrundlage gibt, weil sonst wird sich das so schnell nicht ändern und es wird auch für viele Menschen nicht bindend sein. Und es muss es irgendwie, wenn das so eine grundsätzliche Veränderung geben soll.
Ein Riesenthema in der Filmbranche ist ja auch die Gender Pay Gap. Ich habe da nichts gefunden zum Thema Diversity, auch was andere Dimensionen betrifft. Nur so ein Beispiel. 2018 war Scarlett Johansson die bestbezahlteste Schauspielerin und George Clooney der bestbezahlteste Schauspieler. Aber zwischen den beiden lagen nochmal 200 Millionen.
Kleiner Betrag.
Ja, sowieso schon krasse Dimensionen, aber das macht das Ganze ja nochmal deutlicher. Wie erfährst du das? Redet man darüber in der Branche? Wie ist es für dich als schwarze Schauspielerin? Merkst du da auch Unterschiede?
Ich rede überhaupt ganz selten oder fast gar nicht darüber mit meinen KollegInnen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wie in allen Berufen so ein bisschen so eine Tabu-Topic. Ja. Und es kommt ja auch immer sehr drauf an, ne? Was ist das für eine Produktion? Steckt da eine größere Produktionsfirma dahinter? Was ist da der Deal? Ist es eine Indie-Produktion? Wer sind die Macher und so weiter? Ich glaube, da gibt es schon richtige Unterschiede. Also erstmal grundsätzlich genau zwischen Männern und Frauen. Es gibt aber auch noch diese Unterschiede, wie zum Beispiel ein Thema, das für viele, glaube ich, sehr banal erstmal klingt, aber das ist ein größeres Thema, als man denkt. Also so wie ich jetzt hier sitze mit den Haaren zum Beispiel und Make-up, das ist eben nicht selbstverständlich, dass man ans Set kommt und dass die Menschen wissen, wie sie mit unseren Haaren umgehen oder mit unserer Haut umgehen sollen. Und dementsprechend ist es mittlerweile so, dass ganz viele Kolleginnen und mich eingeschlossen, dass wir quasi in Vorkasse gehen. Das heißt, wir bezahlen die Hair- und Make-up-Person, damit wir wissen, dass wir gut aussehen. Und das geht ja ins Geld, ne? Also wenn du dann immer überall das selber bezahlen musst. In Kanada ist das manchmal auch noch so, aber dann kann man das mittlerweile schon in Rechnung stellen. Hier ist das, also gerade bei, was ich gerade gedreht habe, aber das war auch eine Hauptrolle, ne? Aber da hat die Produktionsfirma, da habe ich mit denen gesprochen und habe das zur Bedingung gemacht und da hat es auch geklappt. Aber du hast ja nicht immer eine Hauptrolle und du hast auch nicht immer so zugewandte, offene Produzentinnen. Das war übrigens eine Produzentin, die das verstanden hat. Und es war auch eine Regisseurin und eine Autorin. Also das ist auch so eine Kombi, die man natürlich auch nicht immer hat. Ne? Ich habe ganz oft die Erfahrung, dass die Leute am Set sagen, ach, bleib einfach so. Siehst gut aus. Ich denke so.
Die anderen bleiben auch nicht so.
Ja. What? Also das ist halt so, so verrückt. Und das kostet aber Geld. Es kostet Zeit. Es ist meine Konzentration. Das ist, wo meine in der Zeit, während meine Kolleginnen dafür bezahlt werden oder nochmal Texte durchgehen können oder mit anderen Kollegen schon mal sich absprechen können. Ja, das, also man sieht nicht die ganzen Konsequenzen darum herum, sondern denkt so, ach, die will ihre wieder besondere Haare haben oder so. Sondern das hat eben ganz viel, ne, man muss, genauso wie von mir erwartet wird, dass ich meinen Text kann oder dass ich eben auch improvisieren kann, wenn es nötig ist oder dass ich eben nicht beleidigt bin, wenn ich da 6 Stunden warten muss oder wieder zurück muss ins Hotel oder sonst was, müsste ich ja genauso erwarten, dass die Haar- und Make-up-Personen so professionell sind und mit meiner Haut und meinen Haaren umgehen können. Und wenn sie es nicht können, müssen sie sich das beibringen.
Ja.
Und es ist selten so, dass sie zugeben, dass sie es nicht können. Aber ich sehe ja das Resultat. Ja. Und das ist eben, also ich finde das sehr problematisch. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich einen ganz großen Nachteil sehe, der sich auch auf die Finanzen auswirkt. Weil das ist ja dann, ne, bei x Drehtagen muss man die Person ja auch x Tage bezahlen und bestimmte Frisuren zu haben, kostet ja auch Geld. Und das ist, ne, also für andere SchauspielerInnen werden halt Perücken, das ist total teuer. Deswegen ist das schon auch ein wichtiger Fakt. Also nur mal, um ein Beispiel zu nennen.
Ja. Und du hast gerade gesagt, es war ein bisschen einfacher, weil da eine Regisseurin, eine Produzentin und eine Autorin dabei war. Was glaubst du denn, warum gibt es einfach so wenig Frauen in diesen Berufen?
Ich glaube, das geht wieder darauf zurück, was ich vorher gesagt habe. Also für mich ist es ganz klar, mit diesen Entscheidungsträgerpositionen, damit hat das zu tun. Also es sind ja jetzt Frauen, die entschieden haben, dass ich diese Hauptrolle spiele. Und ich bin eine Frau, ich bin schwarz, ich bin Mutter, ich komme aus dem Osten. Weißt du so, das ist ja, man muss das auch immer intersektional sehen, was da alles abgedeckt wird, sozusagen, was alles eigentlich Scheitergründe sein könnten, ja. Und das war in diesem Fall jetzt, ich rede übrigens über die Pflegionärin, falls ich es noch nicht erwähnt habe, ab 23. März in der Mediathek.
Wir wollten darauf noch eingehen. Du kannst mich ein bisschen Werbung machen.
Ein bisschen teasern. Das ist einfach der Punkt, dass ich glaube, dann passieren eben solche Dinge, ne? Dass eben, ich glaube, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, dass das erste Mal ist, dass eine schwarze Frau eine titelgebende Hauptrolle in einer deutschen Serie spielt. Ist meine Behauptung, please, also I stay corrected, also wenn das falsch ist, dann ich bin echt gespannt. Vielleicht stimmt es ja, wie gesagt, auch nicht. Aber das ist, wenn das der Fall ist, dann finde ich das Wahnsinn. Wir sind 2022. Also ja. Das ist, es gab viele Schwarze schon mal in Hauptcast, das ist auf jeden Fall, aber so alleinig, das traut sich keiner. Und das finde ich doch schon mal ein Statement, dass das eben Frauen waren, die das entschieden haben. Und auch zum Beispiel, wie gesagt, auch, dass ich dann halt eine schwarze Herrperson hatte, die die gesamte Zeit am Set war, die ganz, ganz hochkarätige Kundinnen und Kunden hat, aber zum Beispiel auch am Filmset bislang noch nicht angefragt wurde, obwohl sie eine der Top-Hair- und Make-up-Artists in Deutschland sind. Und das sind so Sachen, ne? Das ist auch so für mich, ich glaube, die Aufgabe, die Tür weiter aufzumachen. Also wenn ich irgendwo die Möglichkeit habe, dann werde ich das immer tun.
Und andere Leute einfach mit reinzuholen, ne? Das Netzwerk zu aktivieren, ja. Das macht ja auch so viel aus.
Ja.
Magst du noch ein bisschen darauf eingehen, worum es in der Serie geht? Also du hast gerade schon den Titel erwähnt, aber so Inhalt und worauf wir uns freuen können.
Ja, Die Pflegionärin ist eine ARD-Streaming-Serie und es geht um Caro Lacher. Caro Lacher ist eine ambulante Pflegekraft, die in Thüringen, also in meiner Heimat, auf dem Land unterwegs ist und ihre Klientinnen besucht. Und sie ist so eine ziemlich, ich sag mal, pragmatische Person, die einen sehr trockenen Humor hat und öfter mal so vielleicht Grenzen überschreitet oder zu vielleicht nicht so, ich sag jetzt mal, den, ich will nicht sagen, ich will sie nicht judgen, aber es gibt Entscheidungen, die vielleicht viele Menschen anders fallen würden. ich glaube, es macht sie aber sehr, sehr menschlich. Und da sind tolle Leute dabei. Da sind Iris Berben, Roland Zerfeld, Carmen Meyer-Anthony, Maria Erich. Also es ist einfach so ein richtig krasser Cast. Ich sag nochmal Caroline Walter und Tobi Schlegel. Dann habe ich auch und Thomas Thieme. Und dann habe ich auch alle abgedeckt, damit ich hier niemanden vergesse. Und die waren auch alle unglaublich nett. Und es war mir ein Fest, mit denen zu drehen. Und mein Sohn ist auch dabei.
Ach, wie cool. Wie schön. Ja. Schön.
Wie alt ist ja.
der? Der ist 10.
Cool.
Und der spielt tatsächlich auch meinen Sohn.
Oh, süß. War das die erste Rolle, die er gedreht hat?
Nee, der ist schon ein bisschen
schon ein Business-Spieler.
Der ist schon so, ich bin Schauspieler, Mama. Ich so, naja, aber let's see. Ja, also, nee, aber der nimmt das total locker. Das ist total schön zu sehen, weil der sagt dann auch so, nee, dieses Casting mache ich nicht. Ich will jetzt mit meinen Freunden spielen. Und ja. Das ist auch total okay.
Süß, so. Ja, cool.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir denn für die Filmbranche wünschen?
Ich glaube, Offenheit. Also so eine wirklich grundauf ehrliche Offenheit, Geschichten zu hören, egal von wem sie sind. Und Offenheit gepaart mit Empathie vielleicht. Das einander mehr zugehört wird und nicht so sehr auf sein eigenes Recht und auf die eigenen Dinge so zu beharren, sondern wirklich zuzuhören, einander und offen zu sein für Neues. Weil wir sind ja alles Kreative. Und ich glaube, viele verstehen so viele Dinge, die jetzt gerade im Wandel sind, als Einschränkung oder mir wird was weggenommen. Und ich denke so, aber wenn wir kreativ sind, müssen wir sowieso uns jedes Mal neu erfinden. Also das ist ja nur so ein Nährboden für was Neues, Interessantes, was entstehen kann. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen.
Ja, das klingt sehr schön. Dieses Wegnehmen ist, glaube ich, was, wo viele einfach große Angst vor haben. Ne? Wenn jemand anderes was schafft, was ich eigentlich gar nicht will, aber diese Sorge, dass diese Person mir was wegnimmt, ich glaube, da müssen sich viele noch von entfernen.
Das kann man auch auf so viele Bereiche beziehen.
Ja.
Wir sind leider schon am Ende angekommen, aber am Ende fragen wir immer, was wären deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen? Du kannst das gerne auf die Diversität in der Filmbranche beziehen.
Also das erste Ziel wäre, Diversität als Ziel muss intersektional gedacht werden. Das heißt, man muss mehrfach Diskriminierung einfach mit einbeziehen, wenn man das Ziel Diversität verfolgt. Das zweite ist eine gesetzliche Verankerung, die eben Firmen und Entscheidungsträger bindet, sich divers aufzustellen in allen Ebenen ihrer Firma. Ja, das beginnt beim Vorstand, in der Mitarbeiterriege, in der Geschäftsführung, also von oben bis unten. divers sich aufzustellen und divers eben im Sinne von Menschen mit Diversitätserfahrung und nicht Frauen oder Behinderte oder ne, sich da was rauszupicken oder so bestimmte Gruppen rauszupicken, sondern es wirklich alles zu berücksichtigen. Und wenn man dann jemanden vergessen hat, eine Gruppe, sage ich jetzt mal, dann ist, finde ich, das nicht so schlimm, wenn man das dann, ne, also das ist so ein, vielleicht ist das der dritte Punkt. Also das ist der zweite Punkt, dass es irgendwie eine gesetzliche Verankerung gibt, jetzt bei uns eben im Filmförderungsgesetz. Und das dritte ist, diesen Prozess als einen dynamischen Prozess zu verstehen. Das heißt, wir lernen alle, also zum Beispiel in der Sprache, ja, also ich habe ganz viele Tools, die zum Beispiel mit Rassismus einhergehen, erst 2020 gelernt und dachte so, das, so kann ich beschreiben, was ich, wie ich mich fühle, wenn XY passiert. Was jetzt zum Beispiel genderkonforme Sprache heißt das, ne? Ja. Betrifft, da lerne ich auch noch. Und das bleibt ja auch nicht statisch, sondern es verändert sich und ich muss dauernd, ach so, das sagt man jetzt nicht mehr. Okay, was ist das neue Wort? Und das ist ja aber nicht negativ. Also ich frage mich, warum das immer so negativ sein muss, warum man nicht denkt, oh, da kann ich ja mein Gehirn noch ein bisschen aktivieren und irgendwie Sport betreiben. Ja, also man kann das ja auch umdrehen und denken so, cool, ich lerne neue Begrifflichkeiten, mal sehen, wie das wirkt, wenn ich das sage. Okay, es klingt total holprig. Ich sage das jetzt mal eine Weile. Also wir Schauspieler müssen das ja sowieso immer machen. Ja? Also wenn wir irgendwie neue Texte kriegen und da sind Fremdwörter drin, dann müssen wir da immer, ne, dass die irgendwie in den Mund kriegen. Und ich glaube, das hält uns doch frisch, das hält uns am Leben. Dann können wir lernen, wenn wir Dinge nicht verstehen, können wir mit betroffenen Menschen oder mit Menschen, die diese Erfahrung haben, sprechen und sagen, ich verstehe das nicht, nachfragen, googeln, uns informieren und dann eben stückchenweise vielleicht dahin kommen. Also so eine dynamische Offenheit und auch einfach zu akzeptieren, dass es nichts Statisches ist, dass wir nicht irgendwann mal angekommen sind. Das werden wir in unserer Lebenszeit nicht erreichen, ja, sondern dass wir wissen, das ist so ein Prozess und vielleicht gibt es auch Dinge, wo wir uns irren, wo wir denken, das ist jetzt gerade die Richtung und alle strömen dahin und dann merken wir, nee, so geht's nicht, wir müssen was ändern, aber das ist doch okay. Also ich glaube, so diese Dynamik zu akzeptieren und die so für sich so als ein positives Pfund zu sehen, das wäre noch so ein drittes Ding.
Können wir, glaube ich, 100% unterschreiben. Den Ansatz haben wir auch, einfach so selbst zu lernen und uns selbst zu educaten und da so ranzugehen, weil wir sind auch nicht auf die Reise gegangen und haben gesagt, wir sind ExpertInnen oder bei uns in der Firma ist es 50-50. Also das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, um sich da auch selbst so ein bisschen den Druck rauszunehmen und irgendwie einfach offen da ranzugehen. Und man ist gewillt, sein Bestes zu geben, aber wir lernen alle noch und das ist die Reise, die wir antreten.
Ja.
Schön.
Das finde ich gut. Das sind wir alle together.
Yes. Vielen Dank dir. Sehr viele schöne Eindrücke. Ich glaube, du hast uns nochmal eine Welt mitgenommen, die wir noch nicht so gut kannten. Und das finde ich immer sehr spannend. Und wir haben wieder viel gelernt.
Absolut. Und schön, dass du vor allen Dingen im Studio warst. Eine Live-Aufnahme mal wieder. Sehr besonders. Ja, yeah, cool.
Das ist echt cool.
Danke dir, Venita.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Wir hoffen, ihr habt aus dem Gespräch mit Benita einiges mitnehmen können. Wir haben das auf jeden Fall und haben nach dem Gespräch direkt auf die Besetzung der Filme geachtet, die wir nach dem Gespräch geschaut haben. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns wirklich sehr, wenn ihr zu unserer 50-50-Bühne am 17. Mai zum OMR-Festival kommt und natürlich unseren Podcast in eurem Netzwerk weiterempfehlt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.